Bibelstunde, wo wir uns ja an diesen Tagen mit dem Thema beschäftigt haben, die Kraft des Glaubens praktisch erlebt. Und dazu bot sich das 11. Kapitel im Hebräerbrief an, wo uns diese praktischen Glaubensbeispiele gezeigt werden. Wir wollen heute Fortsetzung machen in der Betrachtung dieses Abschnitts. Wir lesen von Vers 27, Hebräer 11. Durch Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Besprengung des Blutes, auf dass der Zerstörer der Erstgeburt sie nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch trockenes Land, welches die Ägypter versuchten und verschlungen wurden. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen waren. Durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, auf dass sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, und dazu durch Bande und Gefängnisse. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, deren die Welt nicht wert war, umherirrend in Wüsten und Gebirgen und Klüften und den Höhlen der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf das sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir sagten in diesen Tagen, dass wir hier im Hebräerbrief ein einzigartiges Zeugnis haben, von der Kraft des Glaubens. Und wir haben uns auch wiederholt daran erinnert, was der eigentliche Anlass damals gewesen ist, dass der Schreiber dieses Briefes uns hier ein so eindrucksvolles Zeugnis vorstellt. Wie der Hebräerbrief das sehr deutlich bezeugt, standen die Hebräerchristen damals in ganz, ganz großen Schwierigkeiten. Der Schreiber ist bemüht, sie zu ermuntern, ihnen Mut zuzusprechen und ihnen auch hier anhand dieser Glaubenszeugnisse vorzustellen, dass der Weg des Glaubens gewiss mit Schwierigkeiten, Anfechtungen verbunden ist, aber dass gerade in diesen Umständen dann die Gnade, die Hilfe Gottes erlebt werden kann. Und diese eindrucksvollen Zeugnisse reden gewiss auch zu uns, auch wenn die Verhältnisse, wie wir sie heute haben, ganz gewiss anders sind wie damals. Wir leben, so sagt man oft, in einer ganz anderen Welt, wie es damals gewesen ist. Und doch haben wir wohl in diesen Tagen festgestellt, dass es doch unveränderliche Grundsätze gibt, die das Leben bestimmen. Denn das, was diese Menschen in jener Zeit erlebt haben, das können auch wir zum Teil erleben, wenn wir so eine bewusste Glaubenshaltung verwirklichen, wie sie zum Beispiel Abraham verwirklicht hat, oder wie wir gestern Abend hörten, ein Mose, bei dem wir diesen Glauben finden, der bereit war, auf große Angebote in dieser Welt zu verzichten. Wir sagten uns, ihm stand damals gleichsam die Welt offen. Er war am Hofe des Königs, des Pharaos, unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, stand er tatsächlich vor der entscheidenden Frage, eine der größten und höchsten Positionen damals in Ägypten einzunehmen. Und dann stand er ebenso vor der Frage, ist das oder kann das überhaupt mein Platz sein? Gehöre ich nicht zu dem Volke Gottes? Ist es nicht meine Aufgabe, mich jetzt in dieser Situation eins zu machen mit dem Volke Gottes? Und wir haben gesagt, dass ein Mose wirklich vor ganz schweren Entscheidungen gestanden hat. Das ist ihm nicht so ohne weiteres leicht gefallen, einfach eine Entscheidung zu fällen. Auf der einen Seite die gewaltigen Verlockungen der damaligen Welt. Hier wird von dem Reichtum Ägyptens geredet. Wir machen uns anscheinend auch wenig Gedanken, was für ein Reichtum das damals gewesen ist. Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, eine der Ausstellungen zu besichtigen. Sie war damals auch in Berlin, wo einige Dinge aus der damaligen Zeit vorgestellt wurden. Aber das Wenige, was da zu sehen war, war schon ungeheuer beeindruckend. Ein Reichtum, wie wir uns das so gar nicht vorstellen können. Aber Mose hat wahrscheinlich noch viel mehr gesehen. Aber Mose hatte auch die Welt kennengelernt. Und er wusste, dass all das, was sich hier abspielte, auch mit einem sündigen Leben verbunden war. Er hatte nicht nur die Schätze Ägyptens kennengelernt, sondern auch die Intrigen, auch die traurigen Dinge, die sich hier abspielen, die so an sich nicht in die Öffentlichkeit kommen. Die Sünde, all das Gottlose, was er hier auch gesehen hat. Und da stand er jetzt vor der Frage, kann da wirklich mein Platz sein? Und dann wählte er, lieber mit dem Volke Gottes Ungemach leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Was mich immer persönlich so besonders beeindruckt, das ist hier das Wörtchen lieber. Lieber mit dem Volke Gottes Ungemach leiden. Also das war nicht so etwas Erzwungenes. Es gibt manche heute, die fällen auch gewisse Entscheidungen. Aber das ist so gezwungenermaßen. Aber bei Mose war das nicht so. Er wusste ganz genau, wenn ich mich weigere, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, dann gibt es für mich einen Weg der Drangsal, einen Weg der Schmach. Und den wählte er jetzt nicht gezwungenermaßen, den wählte er lieber. Da war eine wirkliche innere Freude, die ihn veranlasste, diesen Weg zu gehen. Und ich denke, meine Lieben, wenn unser Herz so die Liebe Gottes erlebt und erfahren hat, dann wählen wir lieber den Weg mit dem Herrn Jesus. Auch wenn wir genau wissen, das gibt Schwierigkeiten. Dann ist unser Herz erfüllt mit ihm. Wir sehen das in so schöner Weise bei einem Apostel Paulus. Dieser Mann hatte den Herrn Jesus erlebt. Und dann war die Nachfolge bei ihm nicht so etwas Gezwungenes oder wie wir heute oft sagen, so ein Verkrampftes. Er sagt, mein Leben ist Christus. Er war ganz erfüllt. Meine Lieben, viele haben das auch so erfahren, was das bedeutet. Mein Leben ist Christus. Es gibt zwei Aussagen, die wir wohl unterscheiden müssen. Und zwar, Christus ist unser Leben. Aber Paulus sagt, mein Leben ist Christus. Merken wir da nicht den Unterschied? Sein ganzes Leben wurde bestimmt von Christus. Nicht nur Christus hat ihm Leben gegeben. Das kann jeder Gläubige sagen. Aber nicht alle können sagen, mein Leben ist Christus. Das ist der Inhalt meines Lebens. Dafür lebe ich überhaupt. Bei Mose sehen wir das schon in sehr schöner Weise hier so vorbildlich. Er wählte lieber, mit dem Volke Gottes Ungemacht zu leiden, als die Schätze Ägyptens. Er sah das Ziel, die Schmach des Christus. Und auch das ist eine Frage, die wir hier gewiss einmal kurz untersuchen wollen. Wie konnte Mose die Schmach des Christus tragen, wo Christus überhaupt noch nicht da war? Kannte er ihn? Wir haben in der vorhergehenden Stunde einige Stellen gelesen, dass schon bei den ersten Menschen diese Erwartung gewesen ist. Die Christus-Erwartung bestimmt das ganze Alte Testament. Schon die Gläubigen am Anfang, ob es ein Henoch war, ob es Noah war, Abraham, wie sie alle heißen, sie lebten in der Christus-Erwartung. Judas schreibt zum Beispiel später von Henoch, dass er geweissagt hat, dass der Herr kommen würde inmitten seiner heiligen Tausend. Da war schon klare Kenntnis über diese Dinge, die einmal kommen würden. Und wie lebendig das bei jenen Menschen vorhanden war, das bezeugen einige Stellen, auch zum Beispiel am Anfang des Neuen Testamentes. Da sehen wir einen greisen Simeon, der durch den Heiligen Geist in den Tempel geführt wurde, als der Herr Jesus dargebracht wurde. Er wurde als ein Kind, als ein Säugling dort in den Tempel gebracht. Und das, was man heute oft so auf Bildern sieht, das stimmt bestimmt nicht, dass er einen Heiligenschein gehabt hätte. Als Maria ihn dort in den Tempel brachte, da sah er nicht anders aus wie jedes andere Kind. Und Simon erkannte ihn. Simon sah, das ist der Erlöser, der Christus. Und welche eine Freude, die er dann zum Ausdruck bringt. Nun haben meine Augen das Heil gesehen, welches du bereitet hast vor dem Angesicht vieler Völker. Da war Christus Erkenntnis. Wir dürfen das heute sehen, weil wir hinter einem vollbrachten Erlösungswerk stehen. Wir wissen, wer dieser Christus ist. Das war der Herr Jesus, der in diese Welt gekommen ist. Mose trug schon diese Schmach des Christus. Denn diese Schmach trug ganz besonders auch das Volk Israel. Denn aus ihm, Römer 9, kam dem Fleische nach der Christus. Viele Leiden, die Israel erlebt hat bis zur heutigen Stunde, hängen mit dem Christus in Verbindung. Auch das furchtbare Erleben, das Israel erlebt hat in der jüngsten Vergangenheit, steht mit der Schmach des Christus in Verbindung. Aus ihm kam dem Fleische nach der Christus. Mose war bereit, diesen Weg zu gehen. Und es heißt dann weiter, durch Glauben verließ er Ägypten und er fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Mose hat zweimal Ägypten verlassen. Wer die Geschichte Mose kennt, der weiß, das erste Mal musste er fliehen. hatte seine Liebe seinem irdischen Volke gegenüber zum Ausdruck gebracht, wenn auch in menschlicher Weise. Aber in jedem Fall war das, was er damals tat, ein Ausdruck der Verbundenheit. Natürlich auch in ganz falscher Vorstellung. Er sagt ja, dass er der Meinung war, Gott würde durch ihn jetzt die Rettung bringen. Dann zog er in die Wüste, 40 Jahre musste er hier, wir würden heute sagen, emigrieren. Und dann begegnete ihm Gott. Dann erhielt er den Auftrag, zurückzukehren nach Ägypten, weil Gott einen Auftrag für ihn hat. Wir wissen auch, wie Mose da zunächst sich geweigert hat, bis er letztlich sogar sagte, sende, wen du senden willst, nur mich nicht. Aber er ging doch. Gott wurde ihm zu groß. Er übernahm den Auftrag und fragte dann, ja und was soll ich sagen, wer mich gesandt hat? In welchem Auftrag kann ich dort auftreten? Einmal vor dem Volke. Er hatte die Enttäuschung erlebt. Nicht nur Enttäuschung von den Ägyptern, auch Enttäuschung von den Brüdern. Und das sind die Allerschlimmsten. Das sind die schlimmsten Enttäuschungen, die es im Leben eines Gläubigen geben kann. Enttäuscht von den Brüdern oder den Geschwistern. Aber trotzdem geht er. Er hat den Auftrag. Und was soll ich sagen? Wer mich gesandt hat? Wir wissen, was Gott ihm dann sagte. Sage, ich bin, hat dich gesandt. In diesem Auftrag geht er zu den Ältesten. In diesem Auftrag geht er zu Pharao und verlangt im Auftrage Gottes, dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, in die Wüste zu ziehen, um Gott ein Opfer darzubringen. Nun, wir kennen die Geschichte, wie sich das dann weiter zuspitzt, wie der Widerstand des Pharao immer größer wird. Aber damit wird auch die Standhaftigkeit eines Mose gefordert. Mose musste über 10-mal vor das Angesicht eines Pharao treten und jedes Mal erlebte der Mann eine neue Enttäuschung. Zusagen, die zurückgezogen wurden, immer größerer Hass, immer größere Ablehnung. Und da können wir wohl verstehen, wenn es hier heißt, er hielt standhaft aus. Er wusste, da muss ich hingehen. Er war bereit, diesen Weg des Glaubens zu gehen und dem Pharao zu sagen, ich komme im Auftrage Gottes. Gott verlangt, dass du sein Volk ziehen lässt. Und er gebraucht sogar einen an sich sehr merkwürdigen Satz. Lass meinen Sohn ziehen, meinen eingeborenen Sohn, meinen erstgeborenen Sohn. Und ich denke, dass hier der entscheidende Grund damals überhaupt gelegen hat, dass Pharao sich weigerte, Israel ziehen zu lassen. Denn dieser Ausdruck, der Erstgeborene, weist immer in der Bibel auf eine Vorrangstellung hin. Und nun kommt Mose und sagt den Ägyptern gegenüber, Israel ist die beste, die vornehmste Nation der Erde. Das sage ich dir im Auftrage Gottes. Das musste zu dieser Auseinandersetzung führen. Aber diese Frage wird wieder einmal aktuell werden. Und zwar in der nahen Zukunft. Da wird diese Frage zur entscheidenden Weltfrage werden. Wer ist der Erstgeborene? Und da wird die Welt einmal erkennen müssen, dass es das Volk Gottes ist, und zwar das irdische Volk. Er hielt standhaft aus. Er fürchtete die Wut des Königs nicht. Ich denke, hier merken wir etwas von dieser Glaubenskraft, die immer größer wird, wenn wir bereit sind, sie in den Übungen und Prüfungen des Lebens in Anspruch zu nehmen. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Besprengung des Blutes, so dass der Zerstörer der Erstgeburt sie nicht antastet. Nachdem uns dieser standhafte Glaube vorgestellt wurde, finden wir nun in dem nächsten Beispiel hier, Vers 28, den bewahrenden Glauben. Und dabei möchte ich auf einen ganz feinen Unterschied hinweisen, der hier auch im Text deutlich wird. Das Passafest, wir finden es in 2. Mose Kapitel 12, wurde streng genommen von allen gefeiert. Das hat nicht nur Mose gefeiert. Das hat das ganze Volk gefeiert. Denn das war die Anordnung Gottes, die damals an das Volk gerichtet wurde. Ihr sollt am 10. des ersten Monats ein Lamm nehmen, in Verwahrung haben bis auf den 14. und dann am 14. Tage schlachten. Ihr sollt das Blut dieses Lammes nehmen, an die Türpfosten streichen und keiner darf aus der Tür oder durch die Tür hinausgehen. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Das ist ja die Bedeutung des Passas, vorübergehen. Gott war bereit, vorüberzugehen aufgrund des Blutes. Ich sagte, wohl in jeder Familie hat man damals ein Lamm geschlachtet und sich unter die Deckung des Blutes gestellt. Streng genommen ging es nicht um Israel, sondern dieses Blut musste dargebracht werden zum Schutz der Erstgeborenen. Wenn ich das Blut sehe, dann sind die Erstgeborenen in Sicherheit. Es gibt sogar auch eine klare Aussage, wie viele Erstgeborenen es damals gegeben hat. Und zwar waren es 22.243. Das bedeutet also mit anderen Worten, rund 22.000 Lämmer sind damals geschlachtet worden. Und auch da dürfen wir annehmen, dass die Erstgeborenen darauf gedrängt haben, dass für sie das Lamm geschlachtet wurde. Denn wenn es nicht geschlachtet worden wäre, wäre es ihr sicherer Tod gewesen. Hier merken wir etwas von dem Wert der Stellvertretung. Diese Erstgeborenen hatten das ganz klar erkannt. Ohne das Blut des Lammes sind wir verloren. Und deshalb waren sie daran interessiert, dass es gemäß den göttlichen Weisungen an die Türpfosten gestrichen wurde. Aber hier haben wir eine Aussage, die doch von Bedeutung ist. Da heißt es, durch Glauben hat er es gefeiert. Hier wird ganz besonderen Wert auf die persönliche Wertschätzung gelegt. Und das ist von Bedeutung, auch heute. Weil eben wie viele Menschen gibt es, die durchaus sich darüber im Klaren sind, der Jesus ist für alle Menschen gestorben. Lieben, das bringt so gut wie gar nichts. Man muss zu einer persönlichen Wertschätzung des Erlösungswerkes kommen. Ich muss wissen, er ist für mich gestorben. Er ist für meine Sünden gestorben. Das ist das Entscheidende. Es ist immer wieder beeindruckend, was zum Beispiel David in Psalm 23 sagt, der Herr ist mein Hirte. Es ist nicht die einzige Stelle, wo David diese Ausdrucksweise wählt. Wenn man sich die Mühe macht, einmal die Psalmen Davids zu lesen, aufmerksam, dann wird man in sehr, sehr vielen Psalmen gerade diese persönliche Wertschätzung deutlich sehen. Er ist mein Hirte, meine Burg, mein Fels. Das macht ganz klar, dieser Mann hatte eine ganz persönliche Glaubensüberzeugung. Und die war auch bei Mose vorhanden. Er feierte das nicht einfach als eine gewisse Form, wie wir so manches heute in der Christenheit so formalistisch sehen. Er feierte es aus persönlicher Überzeugung heraus. Darum geht es. Persönliche Glaubensentscheidung rettet. Der Jesus erwartet das. Gott erwartet das, dass wir uns diesem Aufruf Gottes stellen. Wer zu mir kommt, persönlich, den werde ich nicht hinausstoßen. Er hat damals das Passa gefeiert. Und wir wissen, wenn wir die neutestamentliche Belehrung hinzunehmen, wo die tiefere Bedeutung des Passafestes zu sehen ist. Paulus sagt das später im 1. Korintherbrief ganz deutlich. Denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festfeier halten. Nicht mit dem Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern mit ungesäuertem, dieser Lauterkeit und Wahrheit. Ich denke, hier erwähnt Paulus das, um die Gläubigen in Korinth an die Notwendigkeit der Heiligung zu erinnern. Dass Christus für sie gestorben war, das wussten sie, haben sie wohl auch hochgehalten. Aber im Blick auf die Heiligung mangelte es. Und darum sagt er, das Passafest war untrennbar verbunden mit dem Fest der ungesäuerten Brot. Darum lasst auch uns dieses Fest feiern, das Fest der wahren Hingabe und Heiligung. Durch Glauben gingen sie, und jetzt wird von der Mehrzahl geredet, durch das Rote Meer wie durch trockenes Land, welches die Ägypter versuchten und verschlungen wurden. Dieses Glaubenszeugnis, das wir hier finden, ist sehr interessant. Und da sollten wir auch einmal ganz kurz uns etwas in diese Situation hineinversetzen und diese Aussage hier auch einmal etwas überdenken. Denn der Schreiber dieses Briefes sagt, beide taten genau dasselbe. Nicht nur Israel ging durch das Rote Meer, die Ägypter genauso. Aber die einen gingen im Glauben und die anderen machten was nach. Da liegt der Unterschied. Es gibt auch heute manche, die tun genau dasselbe, was die Gläubigen tun. Aber trotzdem ist es ein Unterschied. Weil es bei den einen Glaubensüberzeugung ist und bei den anderen nur eine christliche Form. Aber christliche Formen retten nicht. Genauso wie damals die Ägypter hier etwas nachmachten und das wurde ihm zum Gericht. Sie gingen in das Rote Meer hinein. Sie gebrauchten den gleichen Weg, nur in einer ganz falschen Gesinnung. Es kommt auf unsere Herzenshaltung und auf unsere Gesinnung. Aus welcher Gesinnung heraus gehen wir, handeln wir, entscheiden wir? Darauf kommt es an. Denn für Gott ist die innere Herzensstellung und Haltung entscheidend. Ich erinnere an das, was der Jesus einmal den Schriftgelehrten und Pharisäern sagen musste. Da war viel Form. Wenn wir einmal an jenes Beispiel denken, dass der Jesus damals so vor die Blicke der Pharisäer stellt, da gingen zwei hinauf in den Tempel. Da können wir beide gingen, der Pharisäer und der Sünder, der Zöllner. Und beide beteten auch. Und doch war ein gewaltiger Unterschied. Da wird von dem einen, von dem Pharisäer aufgezählt, was er alles geleistet hat. Und wie viele Menschen unserer Zeit gibt es auch im christlichen Raum, die auch so manches aufzählen können, was sie alles geleistet und getan haben. Und der Zöllner, der wagte noch nicht einmal seine Augen aufzuschlagen. Und wir wissen auch, wie das geendet hat. Jener ging gerechtfertigt nach Hause. Er war sich seiner Schuld und Unwürdigkeit bewusst und konnte nur sagen, sei mir, dem armen Sünder, gnädig. Da war keine Leistung. Da war nichts, wo er mit vor Gott glänzen konnte. Da war Schuld, da war Sünde. Aber genau das will der Heilige Geist bewirken, auch in unserem Leben. Ein wirkliches Schuldbewusstsein. Nur dann werden wir auch die Möglichkeit in Anspruch nehmen, die uns Gottes Wort bietet. Wir wissen, was der Herr einmal damals sagte, und das gilt bis heute. Die Gesunden bedürfen nicht des Arztes. Die brauchen keinen Arzt, aber die Kranken, die wirklich Hilfe, Rettung brauchen. Die Ägypter versuchten es, aber Israel hat es nicht versucht, sondern ist gegangen. Unter der Wolke, in der Gegenwart Gottes, erlebten sie diesen rettenden Glauben, der hindurch gerettet hat. Israel ist ein wunderbares Zeugnis für diesen persönlichen, bewussten Glauben, der rettet und uns auch ans Ziel bringt. In dem nächsten Beispiel, Vers 31 oder in Vers 30, haben wir dann Zeugnisse, die wir im Buche Josua finden. Gewiss gibt es auch da viele Glaubenszeugnisse, aber der Schreiber holt nur zwei heraus. Und zwar einmal, dass durch Glauben die Mauern Jerichos fielen, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Und ein weiteres Beispiel, durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. 2 Zeugnisse, die wir vielleicht überschreiben könnten. Der siegreiche Glaube, der offenbart sich hier bei Jericho. Wir kennen die Geschichte, können auch nicht im Einzelnen darauf eingehen, was sich damals hier abgespielt hat. Israel ist auf der anderen Seite des Jordans. Vor ihnen liegt jetzt das Land, befestigt. Wir wissen um die Aussage der Kundschafter, als sie zurückkamen, wie sie das Volk damals verzagt machten. Sie sagten, ja, das stimmt alles. Das Land, wirklich ein Land, das von Milch und Honig fließt. Aber wir haben Festungen gesehen, bis an den Himmel, Riesen. Sie machten oft damit das Volk zum Verzagen. Aber dieser Josua und Kaleb, sie haben damals schon den Standpunkt vertreten, der Gott, der über uns steht, ist größer auch wie all diese Festungen und wie diese Riesen. Und dann mussten sie 7 Tage um Jericho herumziehen. 7 Tage mussten sie diese gewaltige Festung anschauen, am letzten Tage sogar 7-mal. Im Ganzen also 13-mal um Jericho herumziehen. Und ich könnte mir vorstellen, jedes Mal, wenn sie so eine Runde gedreht hatten, dann mussten sie sagen, uneinnehmbar, unmöglich, dass wir da hereinkommen. Aber Gott hatte gesagt, und das letzte Mal, dann müsst ihr ein Geschrei erheben. Und auch alles das taten sie, und dann fielen die Mauern Jerichos. Meine Liebe, nicht weil sie so ein mächtiges Volk waren, sondern weil sie gehorsam waren, weil sie glaubten. Hier an dieser Stelle wird tatsächlich die Einnahme Jerichos dem Glauben zugeschrieben. Ich erinnere an so manche Aussagen in den Evangelien, wo wir etwas Ähnliches finden. Da konnte der Herr Jesus keine Wunder tun. Warum? Wegen ihres Unglaubens. An anderer Stelle sagt er, einen solchen Glauben habe ich selbst nicht in Israel gefunden. Da wirkte Gott, auch heute, wenn wir glauben. Israel erlebte Sieg. Ist das nicht der Sinn im Glaubenskampf, dass wir Sieg erleben? Meine Lieben, das ist nie das Ziel Gottes. Ich möchte es einmal ganz einfach sagen, dass wir im Glaubenskampf, den wir auf uns nehmen müssen, so von einer Niederlage zur anderen stolpern. Das ist nicht Sinn Gottes. Er wünscht Sieg in unserem Leben. Und wir können ihn haben. Das liegt letztlich an unserer persönlichen Hingabe, an der Bereitschaft, diese Kraft in Anspruch zu nehmen. Sie ist nicht in uns, aber sie wird uns geschenkt. Das nächste Zeugnis, Vers 31, durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Wir finden das im Buche Josua Kapitel 2. Und über dieses Glaubenszeugnis könnte man vielleicht die Worte schreiben, der überzeugende Glaube. Denn das wird ausdrücklich betont. Dass Rahab die Kundschafter aufnahm, weil sie überzeugt war. Gott hat das Land in eure Hand gegeben. Wir kennen dieses Gespräch, das dort stattgefunden hatte auf dem Dach. Sie hatte die Kundschafter versteckt. Man wollte sie von ihr haben. Und dann kam es zu diesem bekannten und bedeutungsvollen Gespräch. Wir haben gehört, sagt sie, was euer Gott alles getan hat. Und kein Mut mehr ist in uns. Das war die ganze Haltung von Jericho. Die hatten das alle gehört. Meine Lieben, auch damals, wo es diese Medien noch nicht gegeben hat wie heute, diese Möglichkeiten, über alles unterrichtet zu werden, da hatte man in Jericho gehört. Das war erzählt worden, das war berichtet worden, da kommt ein Volk. Die sind aus Ägypten herausgekommen. Meine Lieben, unmöglich, undenkbar, dass ein solches Sklavenvolk nach der Beurteilung jener Leute aus einer Weltmacht sich lösen konnte. Lieben, wir wissen das aus der Vergangenheit, wie viele versucht haben im Osten, sich aus dieser Umklammerung zu lösen. Unmöglich. Und diese Juden, Israel, das ist sogar durch das Rote Meer gekommen. Und die sind schon 40 Jahre auf der Wanderung durch die Wüste. Das hat noch keiner fertig gebracht. Gewiss waren Einzelne schon einmal durch die Wüste gegangen. Aber das war ein Millionenvolk. Man nimmt an, dass es mindestens 2 Millionen gewesen sind, die damals durch die Wüste gezogen sind. Das muss doch Eindruck gemacht haben. Da müssen die Bewohner von Jericho sich gesagt haben, das ist doch etwas Undenkbares. Wie ist das möglich, dass Millionen Menschen durch die Wüste ziehen können? Da muss doch hinter diesem Volk ein ganz gewaltiger Gott stehen. Zu diesen Schlussfolgerungen kam man immer in der damaligen Zeit. Wenn wir einmal aufmerksam so die Geschichte lesen, wie sie uns im Alten Testament berichtet wird, dann hat man sehr oft die einzelnen Ereignisse immer in Verbindung gebracht mit den Göttern dieser Völker. Sieg und Niederlage eines Volkes im Altertum war immer Sieg und Niederlage ihrer Götter. Ich erinnere, als damals Israel in den Kampf zog mit den Philistern, und als sie dann die Bundeslade holten, da wurde es bei den Philistern ganz klar so gedeutet, ihr Gott, ihre Götter sind gekommen. Und als sie Israel besiegten, da war das für sie klar. Wir haben diesen Gott besiegt. Und dann stellten sie ja auch die Bundeslade in den Tempel, in den Götzentempel. Und dann hat Gott für die Aufrechterhaltung seiner Ehre gesorgt. Israel konnte das nicht. Diese Überzeugung war auch hier in Jericho. Hinter diesem Volk steht ein mächtiger Gott. Aber meine Lieben, das nützt alles nichts. Sie hatten Angst. Aber durch Angst ist noch kein Mensch errettet worden. Wir haben heute auch Angst. Ich glaube, es hat noch nie eine Zeit in der Weltgeschichte gegeben, wo die Menschen so viel Angst hatten wie heute. Natürlich, im Augenblick ist die Angst nicht mehr so groß. Aber trotzdem, wie viel Ängste gibt es, wenn wir einmal an die Zukunft denken. Meine Lieben, es wird immer unheimlicher in dieser Welt. Wir wissen, wenn das sich entfaltet, wenn das einmal machtvoll in Erscheinung tritt, was der Mensch schon an Zerstörungswaffen geschaffen hat, dann muss uns das mit Angst erfüllen. Wir hatten vor einigen Jahren Gelegenheit, einmal in Hiroshima das zu sehen und das so aus nächster Nähe in Augenschein zu nehmen, was sich damals abgespielt hat. Lieben, da lief uns ein kaltes Grauen über den Rücken. Und das ist das Bild der Zukunft. Angst. Aber Lieben, ich sage noch einmal, durch Angst wird kein Mensch errettet. Diese Frau, diese Rahab hatte nicht nur Angst, sie hatte Überzeugung. Ich weiß, Gott hat das Land in eure Hand gegeben. Und dann tat sie das, was entscheidend war für ihre Rettung. Sie rechnet mit der Hilfe Gottes. Sie rechnet damit, errettet zu werden. Und ich muss immer wieder diese Frau bewundern. Ich glaube, es gibt im Alten Testament nur wenige Zeugnisse des Glaubens, die so eindrucksvoll sind wie hier. Ich habe gestern schon einmal darauf hingewiesen, dass Mose eine Entscheidung getroffen hat, ohne eine direkte, unmittelbare Offenbarung. Er stand vor der Frage, das eine oder das andere. Aber da war Kenntnis. Die war ihm irgendwie vermittelt worden, wir wissen nicht wann. Aber er hatte Kenntnis, das ist das Volk Gottes. Bei Rahab war das nicht. Lieben, Rahab kannte das alles nicht. Sie hatte nur gehört, genau wie alle anderen in Jericho, da kommt ein Volk, das hat mächtige Taten vollbracht. Und dann war sie zu der Überzeugung gekommen, dann muss das ja ein ganz gewaltiger Gott sein, der hinter diesem Volk steht. Und sie hatte auch überhaupt keine Verheißung. Streng genommen musste sie sogar annehmen, ich bin genauso ein Kind des Todes wie alle anderen. Im Gegenteil. Sie musste sogar sagen, mich wird man ganz bestimmt beseitigen. Denn sie gehörte ja nicht nur zu den Kananitern. Ihre ganze Lebenseinstellung war ungöttlich. Es wird hier von einem ganz traurigen Verhalten geredet, auf das wir gar nicht näher einzugehen brauchen. Sie wusste ganz genau, sie machen da kurzen Prozess. Sie merkte genau, ich bin eine Sünderin, ich gehöre zu einem Volk, das unter dem Fluch steht und da gibt es überhaupt keine Chancen. Und trotzdem bittet diese Frau und rechnet sogar mit der Hilfe. Das ehrt diese Frau. Ich denke, das ist ein einzigartiges Zeugnis des Glaubens, das wir hier finden. Und wenn wir fragen, wo nahm die Frau diese Glaubenszuversicht her, dann kann ich mir das nur so erklären, dass sie sich wahrscheinlich gesagt hat, wenn der Gott so groß ist, dass der so Millionen Menschen durch die Wüste führen kann, dann muss der auch so groß sein, dass der mich, der ich eine Sünderin bin, begnadigen kann. Sie hat einfach diese Schlussfolgerung gezogen. Sie rechnete mit der Gnade Gottes. und hat sie erlebt. Das ist das Wunderbare. Eine Rahab erlebt die Gnade Gottes. Und ist es nicht merkwürdig, dass gerade Jakobus später zwei Glaubenszeugnisse vorstellt, die rein menschlich betrachtet überhaupt nicht zusammenpassen? Er spricht zum Beispiel von der Wirklichkeit des Glaubens und weist auf Abraham hin. Er sagt, durch Glauben hat Abraham den Sohn geopfert. Er war bereit, einen Isaak zu geben. Und das war nicht nur ein Reden, das war Wirklichkeit. Die Wirklichkeit des Glaubens wird gerade dort auf Moria deutlich. Und die Juden waren sehr stolz, dass ihr Vater Abraham das getan hat. Aber dann ist es ganz merkwürdig. Dann spricht im nächsten Satz Jakobus von einer Rahab. Er stellt hier zwei Personen nebeneinander, die tatsächlich nicht zusammengehören. Der Führer des Volkes damals oder der Ausgangspunkt des Volkes Gottes, Abraham, und diese verachtete Frau hier aus Jericho, die stellt er auf eine Ebene. Das musste Widerspruch bei den Juden hervorrufen. Die passten nicht zusammen. Aber im Plan Gottes passen die zusammen. Da passen sie zusammen, weil beide auf dem gleichen Grundsatz stehen und gestanden haben. Und zwar auf dem Grundsatz des Glaubens. Denn wir bezeugen, so sagt Paulus später, dass ein Mensch nur gerechtfertigt werden kann auf dem Grundsatz des Glaubens. Das haben die Juden zunächst gar nicht verstanden. Auch heute verstehen das viele nicht. Aber wir dürfen es durch Gottes Gnade nicht nur verstehen, sondern sogar erleben. Dass wir ohne Gesetzeswerke gerechtfertigt und errettet werden durch den Glauben. Ich denke, dieses Beispiel hier ist auch nicht zufällig. Der Geist Gottes hat es bewusst hier hingestellt, nicht nur die Juden. Und hier möchte ich wieder an die Situation damals erinnern, in der die Hebräer-Christen standen. Sie erlebten es dann, wie sie verfolgt wurden von ihren Volksgenossen. Und dann gingen sie und verkündigten das Evangelium in Samaria und Scharen kamen zum Glauben. Dann kommt ein Hauptmann Cornelius und dann entstehen überall Versammlungen, Gemeinden. Das waren keine Juden mehr, das waren Menschen aus den Heiden. Und die Juden waren voll Eifersucht. Merken wir, hier haben wir Heilsgeschichte. Auch in diesem Glaubenszeugnis, und was soll ich sagen? Die Zeit würde natürlich fehlen, jetzt auch. Wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und den Propheten, welche Königreiche bezwangen und so weiter. Und ich denke, hier in diesem Vers haben wir auch noch einen wichtigen Grundsatz. Und zwar die Bewertung des Glaubens. Denn jeder, der diesen Vers einmal aufmerksam liest, der wird schon sehr bald feststellen, dass hier die Reihenfolge verändert wird. Lieben, diese Aufzählung erfolgt nicht in der geschichtlich-chronologischen Reihenfolge, sondern genau umgekehrt. Denn Barak lebte vor Gideon und Jephtha vor Simson und Samuel vor David. Warum wechselt hier der Schreiber diese Namen in der Reihenfolge? Ich denke, die Erklärung dürfen wir vielleicht darin sehen, dass Gideons Glaube größer war wie der Glaube Baraks und dass der Glaube bei Simson größer wie Jephtha und Davids Glaube größer war wie Samuel. Es gibt einen großen Glauben und einen kleinen Glauben. Es gibt eine göttliche Beurteilung des Glaubens, auch heute, nach deinem Glauben. Wir sehen also, dass der Herr nicht nur Glauben sucht, er sucht großen Glauben bei uns. Und das liegt letztlich auch bei uns. Ob es zu einem großen Glauben kommt oder bei diesem Kleinglauben bleibt. Wie müssen wir uns da oft doch etwas schämen? Gibt es nicht in unserem Leben so manche Situation, wo wir im Nachhinein sagen mussten, ach, wie kleingläubig waren wir da. Wie kleingläubig, wo der Herr uns das doch alles so klar gesagt hat. Es folgen dann noch weitere Glaubenszeugnisse. Und zwar haben wir in dem nächsten Zeugnis, in den Versen 33 bis 35 oder 34, ein Glaube, der die Umstände verändert. Der Glaube veränderte Umstände. Und in den letzten Versen, Vers 35 bis 38, eine Kraft, die in unveränderten Umständen sich offenbart. Und genau das ist oft der Glaube heute. Meine Lieben, wenn wir heute zu dem Herrn Jesus kommen, dann ändert sich in den wenigsten Fällen schlagartig die Situation, in der wir stehen. Meistens bleibt das so. Aber es gibt Kraft, um in den Situationen den Herrn verherrlichen zu können. Und genau das sucht der Herr auch in unserem Leben. Ich denke da immer an eine Schwester, die zum Glauben kam und die jetzt schon über 30 Jahre gelähmt im Bett liegt. Die ist nicht gesund geworden. Die blieb gelähmt. Aber zahllose Menschen haben an ihrem Krankenbett gestanden und etwas erlebt von der Freude, die von dieser Frau ausstrahlt. Die Freude, ein Eigentum des Herrn Jesus zu sein. Wie manche Gespräche sind an diesem Krankenbett geführt worden, wo diese Frau den Herrn Jesus bezeugen durfte. Merken wir, die Umstände ändern sich nicht immer. Der Herr kann das nur allein beurteilen, was für uns gut ist. Unsere Aufgabe ist es, da, wo er uns hingestellt hat, ein Zeugnis zu sein. Gewiss ändert er auch Umstände. Aber wir sollten es nicht als das eigentlich Entscheidendste sehen. Wenn es für das Zeugnis notwendig ist, tut er es. Aber seine Pläne können wir nicht bis ins Letzte ergründen, denn so viel höher der Himmel wie die Erde. So viel höher sind meine Wege, denn eure Wege. Wir sollten auf seine Stunde warten. Der Glaube ist eine Kraft zum Retten, zum ihn durchtragen, um ans Ziel zu kommen. Und der Herr möge uns das wieder groß machen, auch durch dieses Wort.